schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich habe heute mal wieder einen ganz, 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 ganz tollen Gast im Podcast, und zwar Nora. Nora schreibt auf Leben mit ohne und auf ihrem gleichnamigen Instagram-Profil über Histamin, Histaminintoleranzen. Und nachdem ich im letzten Jahr, aber auch in diesem Jahr immer mal wieder auf meiner Instagram-Story ganz viel oder halt eben über Histamin gesprochen habe und was das für mich bedeutet und wie ich Probleme damit habe und dass das so schwer zu erkennen ist oder beziehungsweise auch irgendwie gar nicht diagnostiziert wird, aber tatsächlich mehr Menschen und besonders auch Frauen darunter leiden können und das auch in Verbindung mit den Hormonen stehen kann. Das interessiert ganz, ganz viele und deswegen habe ich die Nora eingeladen, damit wir ganz, ganz ausführlich über dieses Thema sprechen können. Und das haben wir auch getan. Das ist wirklich ein so tolles Gespräch geworden. Und ich würde dich gar nicht lange auf die Folter spannen. Am besten vielleicht, wenn dich das Thema wirklich brennend interessiert und du weißt, du hast damit ein Problem. Ich empfehle dir, Stift und Zettel parat zu haben. Eventuell kannst du da so ein paar Dinge mitschreiben, besonders auch am Ende hin, was dir helfen könnte, da ja dieses Histaminproblem anzugehen. Also ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ja, Nora, ich freue mich, dass du heute hier im Podcast bist und wir ein bisschen über das Thema Histamin sprechen. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Danke.
Bevor wir richtig loslegen, würde ich dich gerne mal fragen, was hattest du denn heute zum Frühstück?
Oh, das ist eine gute Frage. Es war nämlich etwas chaotisch heute Morgen bei mir. Also gab es, ich mache jeden Morgen einen grünen Smoothie. Mhm. Am liebsten mit, mit viel Grünzeug. Ne? Also es gibt immer Kräuter und Salat. Ist ja jetzt im Herbst, Winter nicht mehr so umfangreich wie im Sommer oder Frühling. Aber wir haben eben Salat, noch eigenen Salat im Garten. Den gibt es dann da drin. Und dann eben Kräuter und ein bisschen. Heute Morgen gab es ein bisschen Banane. Was nicht histaminfrei ist, falls jemand zuhört und sich gleich wundert. Genau. Und dann kommen noch Samen rein. So, das gibt es auf jeden Fall immer, bevor ich dann den Großen in den Kindergarten bringe. Und danach habe ich jetzt heute Morgen ein Brötchen gegessen.
Okay, der grüne Smoothie klingt wirklich, wirklich lecker und ganz toll, dass bei dir noch Salat im Garten ist. Ich glaube, ich wohne ja in Norwegen, bei mir hätte jetzt alles schon Frost abbekommen.
Wow, nee, wir wohnen ja am Bodensee und wir haben tatsächlich sehr mildes Klima. Es regnet zwar sehr viel, finde ich, aber es ist immer schön, ja, angenehm, bisher zumindest.
Okay, ja, sehr schön. Ja, bei uns nicht mehr so.
Aber schön, Norwegen.
Ja, toll. Ja, ist schon schön. Aber es ist schon ziemlich, ziemlich trüb und dunkel. Aber gut, lass uns nicht über das Wetter sprechen. so typisch deutsch komme ich hier und beschwere mich über das Wetter. Okay, lass uns mal einsteigen. Erzähl doch gerne mal über dich und wie du auch zu diesem Thema Histamin gekommen bist. Und du betreibst ja auch die Seite Leben mit ohne, wo es ja auch um Histamin geht. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich bin dazu gekommen, wie man vielleicht zu vielen solchen Themen kommt, über die eigene Betroffenheit. Und zwar, jetzt ist schon ein paar Jahre her, es war 2010 und ich habe damals noch studiert und es ist mir so vom einen auf den anderen Tag schlecht gegangen. Vor allem hat es bei mir so mit so Panikattacken angefangen, die ich plötzlich bekommen habe. Meistens tatsächlich, ich meine, jetzt macht es Sinn hinterher, ne, aber damals macht das nicht so viel Sinn. Immer, wenn ich was, oder beim Essen oder beim auch abends mal beim Weggehen mit Freunden, wenn man was getrunken hat. Und das hat dann meinen Körper so überfallen, ne? Also mit Herzrasen und Kreislauf und Schwindel. Und das ist mir dann ein paar Mal passiert. Und dann hat dieser Schwindel nicht mehr aufgehört. Also am Anfang war das, ne, wie so eine Attacke, ne? Und dann ist es übergegangen in so einen dauerhaften Schwindel, in so einen Schwankschwindel, was dazu geführt hat, dass ich wirklich auch unsicher gelaufen bin, also weil der Boden halt einfach gewackelt hat. Und dann bin ich halt von Arzt zu Arzt gelaufen, wie die meisten Leute, die ich mittlerweile kenne, ne, mit dem Histaminintoleranz. Und dann geht man zum Arzt und sagt, naja, ich habe so Herzrasen. Und dann hat er halt ein EKG gemacht, ein kurzes und ein langes, und hat gesagt, nö, ihr Herz ist super. Gesagt, ja gut, aber jetzt habe ich ja auch noch diesen Schwindel. Und dann hat er eben, ja, so. Und dann hat der Allgemeinmediziner mich halt zu Experten geschickt. Ne? Da war ich beim Neurologen, weil Schwindel halt ganz schnell natürlich was Neurologisches sein kann. Der fand aber, dass auch alles super ist. Dann hat er mich zum Orthopäden geschickt, weil es ja auch von der Halswirbelsäule kommen kann. Der fand es aber auch alles völlig in Ordnung. Und vor allem auch die Symptome jetzt nicht wirklich passend zu solchen Sachen. Der hat mich dann zum HNO-Arzt geschickt. Die haben dann so einen Kreislauftest, also so einen Gleichgewichts-Innenohr-Test gemacht. Das war eigentlich meine liebste Untersuchung, weil dann war mir noch anders schwindlig. Also ich saß dann da in diesem Wartezimmer und ich konnte mich ja einfach 2 Stunden nicht bewegen, weil es hat sich halt gedreht und geschwankt. Mhm. Also die waren ganz süß natürlich, ne? Die haben sich auch Mordsorgen um mich gemacht. Und ich saß da halt, da kamen immer Leute rein ins Wartezimmer und gingen wieder und so, vor allem viele Kinder. Also das so erinnere ich mich irgendwie. Und ich saß halt, ich konnte nichts machen, ich saß einfach da und habe gehofft, dass es irgendwann aufhört. Naja, dieser Drehschwindel hat wieder aufgehört. Die waren dann jetzt begeistert, weil das ein gutes Zeichen ist und so. Aber naja, mir war halt immer noch schwindelig. Und dann, das letzte war, glaube ich, dann war ich noch beim CT. Und im Prinzip war ich natürlich immer froh, ne, wenn die Ärzte gesagt haben, ist alles in Ordnung. So, sie sind super gesund. Auf der einen Seite ist man ja froh, wenn man das hört. Auf der anderen Seite denkt man so, ja gut, aber es fühlt sich halt nicht so an. Und irgendwas muss halt wirklich falsch sein, weil es hat halt nicht aufgehört. Und das war wirklich, also sobald ich wach war, kam halt dieser Schwindel da, bis ich halt abends wieder geschlafen habe. Also da war keine Unterbrechung, das war einfach die ganze Zeit. Das wurde natürlich nicht besser. Ne? Am Anfang habe ich gedacht, ich ignoriere es, inzwischen kann aufhören. Und dann gingen halt so die Monate ins Land und dann stellt man fest, dass man es jetzt schon ein halbes Jahr hat und ein Jahr hat. Und das war schon dann irgendwie auch tatsächlich keine große Lebensqualität mehr. Ne? Mhm. Und ich habe dann auch mein Studium pausiert, beziehungsweise ich habe dann Bachelorabschluss gemacht. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber das war ein bisschen anstrengend, aber es hat geklappt. Und habe dann halt gedacht, okay, ich muss irgendwie eine Pause machen. Und bin dann zu Hause wieder eingezogen bei meiner Mama. Ich dachte, Mama, wir müssen irgendwie gucken, was da ist. Ne? Wir müssen es irgendwie überprüfen lassen. Wir müssen irgendwas rausfinden. Naja, und dann war ich bei meinem alten Kinderhausarzt sozusagen, einem homöopathischen Arzt. Und der hat gesagt, na, wir machen mal einen Bluttest. Dann dachte ich, ach, ist ja interessant, dass das die anderen Ärzte vorher nicht gemacht haben. Also, wie es immer so ist, ne? Manchmal, ja, weiß nicht, jeder Arzt hat halt so sein Ding irgendwie. Wir machen halt das so und dann die Symptome. Ne? Da hat halt keiner gedacht, man könnte ja mal gucken. Naja, der Blut hat halt festgestellt, dass meine Schilddrüse nicht gut ist. Und dann war ich beim Endokrinologen. Also was ich alles für Ärzte gesehen habe. So viele Ärzte habe ich vorher, glaube ich, in den 25 Jahren vorher nicht gesehen. Naja, der Endokrinologe hat dann gesagt, naja, sie haben eine leichte Hashimoto. Und dann waren alle ganz happy, dass sie was gefunden haben. Aber tatsächlich hat dieser Schwindel nicht aufgehört. Ne? Ich habe dann L-Thyroxin genommen und die haben meine Schilddrüse eingestellt und so. Und es wurde dann vor allem diese Panikattacken, diese Herzrasen, das wurde so ein bisschen besser. Ich habe es auch irgendwie, man lernt dann, oder ich habe dann auch gelernt, damit umzugehen und mich halt, ne, für Entspannungstechniken und habe Yoga gemacht und meditiert und versucht irgendwie das halt den Moment sozusagen abzufangen, wenn es dann, man merkt es ja, es kommt so dann wie so eine Welle auf einen zu. Und dann habe ich eben versucht, okay, mich zu beruhigen und dass der Herzschlag eben runtergeht, ne, und der Puls nicht so hoch geht. Und das hat auch ganz gut funktioniert, aber es ist halt nicht weg gewesen so. Mhm. Und dieser Schwindel ist halt vor allem nicht weg gewesen. Und dann war das ganz lustig eigentlich, fand ich, weil dann war ich, ich war eben zu Hause und wir hatten da einen Hund und meine Mutter hat gesagt, oh, kannst du zum Tierarzt gehen? Ich meine, ich war eigentlich nicht so sozial kompatibel, irgendwas zu machen, aber ich dachte immer so ein bisschen, was musst du auch machen? Kannst du nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen? Also war ich beim Tierarzt, bei der Tierärztin. Und die war ganz süß und die hatte irgendwie so Schlangengifte dem Hund gespritzt. Das war so, die war irgendwie so ein bisschen fancy unterwegs, fand ich. Und dann habe ich so aus Witz zu ihr gesagt, so, oh, das klingt irgendwie voll cool. Also weil der Hund hatte so ganz viele Allergien und so und damit hat sie das halt behandelt. ich gesagt, boah, das klingt irgendwie total cool. Gibt es das auch für Menschen? Oder machen sie sowas auch für Menschen? So irgendwie, ne, manchmal hat man ja so einen Impuls, ist einfach nur so ein bisschen blöd. Und dann sagt sie, ja, ich bin auch Heilpraktikerin für Menschen. Kommen Sie doch mal am Nachmittag vorbei. Und dann dachte ich so, naja, das kann ja nichts passieren. Und dann bin ich zu der gegangen und die echt, die guckt mich an und sagt, naja, sie haben halt eine Histaminintoleranz. So, voll und ich war so, das war schon irgendwie witzig, weil es war halt ein Zufall, ne? Aber ja, zum Glück. Ja, und die sagt, und dann hat sie mir jetzt eben, und ich meine, das ist jetzt halt schon fast 10 Jahre her und damals war das halt, ich meine, auch heute ist es noch ein schwieriges Thema mit bei Ärzten das anzusprechen, ne? Weil die auch die meisten das leugnen oder das noch nie gehört haben oder das glauben, dass es das nicht gibt. Und die war da irgendwie ganz, die hatte das halt selber und ist auch auf ihr, mit ihrer eigenen Geschichte halt draufgekommen und hat halt gesagt, naja, das haben halt einfach echt ganz schön viele Leute, die sie so kennt, vor allem halt so in ihrem Alter, ne, das war so zwischen 14 und 50 und viele Frauen und sie hatte halt gute Erfahrungen gemacht, ne, mit den Leuten, mit denen sie da gearbeitet hat. Und das war irgendwie cool, das war voll, das war halt meine Rettung, dass die das festgestellt hat.
Und cool, da geht man zum Tierarzt.
Voll, ne? Sagt so als Witze, hey, so Schlangengift, ich glaube, das bräuchte ich jetzt. Naja, das gab es dann nicht als Therapie, aber die war echt ganz süß und die, das war wirklich, die hat mir dann halt so einen Zettel, ne? Hier, die Sachen sollten sie weglassen, ernährungstechnisch. Und dann habe ich das gemacht und es war halt wirklich innerhalb von wenigen Tagen, dass dieser Schwindel verschwunden ist. Das, ich bin der so unendlich dankbar. Das ja, wäre ein neues Leben dann. Plötzlich natürlich geschenkt bekommen. So. Und das war eben der Anfang. Das war mein Anfang mit der Histaminintoleranz. Naja, und dann bin ich wieder studieren gegangen, weil dann ging es mir wieder gut. Dann habe ich meinen Master gemacht. Und habe halt immer das Histamin weggelassen. Ne, natürlich. Und dann ging mein Leben so voran und ich bin nach Berlin gegangen nach dem Studium und habe da angefangen zu arbeiten. Bin ja dann super schnell schwanger geworden, was nicht unbedingt geplant war, aber ganz toll natürlich. Auch ein schöner Zufall sozusagen, weil ich dann halt einfach in der Elternzeit so die Möglichkeit hatte, mal innezuhalten und zu überlegen, was ich eigentlich machen möchte oder was so ein bisschen auch mein Lieblingsthema ist, womit ich mich halt beschäftige. Und habe dann angefangen, über meine Histaminintoleranz zu bloggen, ne? Und das auch zu schreiben. Und einfach so ein bisschen meine Geschichte zu erzählen und habe das halt einfach online gestellt. Da könnt ihr es mal ausprobieren. Und am Anfang hat es keiner gelesen. dann hat es einer gelesen. Ich habe es natürlich auch immer nur so ein bisschen erzählt bei manchen Leuten. Ach so, nebenher habe ich dann noch angefangen, habe ich über meine Schwangerschaft gebloggt, also auf dem gleichen Blog. Ne? Und das haben dann ein bisschen mehr Leute gelesen, das habe ich dann auch manchmal auf Facebook geteilt. Und lustigerweise sprechen mich da auch manchmal noch Leute an, die ich auch gar nicht, neulich habe ich eine getroffen, auch von meiner alten Uni, die ich gar nicht so eng kenne oder so, die hat gesagt, ja, ich habe immer so gerne deine Schwangerschaftsbeiträge gelesen auf deinem Blog. Also das haben dann schon ein paar mehr Leute gelesen und dann wuchs es so ganz gut, auch mal halt mit dem Histamin-Content, dann habe ich Rezepte geteilt, was man so macht. Also man fängt halt irgendwo an und schaut mal, was passiert. Und in diesem Jahr Elternzeit, was ich dann ja halt genommen habe und wo ich einfach die Zeit hatte, mich so ein bisschen zu besinnen, habe ich halt festgestellt, dass ich das doch einfach mal ausprobieren könnte, ob das eben jetzt mein Weg ist oder ja, ich bin da voll ins kalte Wasser gesprungen.
Das ist ganz toll, weil ich finde, dass die Infos zu Histamin, wie du schon sagst, bei den Ärzten kommt man da meistens gar nicht so richtig weit, weil die irgendwie das entweder nicht auf dem Schirm haben oder nicht richtig anerkennen und das irgendwie, ich glaube, auch immer ganz diffuse Symptome sein können, die man irgendwie gar nicht so richtig zuordnen kann. Kannst du vielleicht aber uns erstmal sagen, was ist Histamin überhaupt?
Also Histamin ist ein biogenes Amin. Das wird im Körper, also es ist ein körpereigener Stoff, der wird hergestellt aus der, einer Aminosäure. Aminosäure sind ja die kleinsten Bausteine von Eiweißen. Aus dem Histidin wird es dann über chemische Prozesse, wird dann dieses Histamin gebildet. Ist auch eine Hormonstufe, also man nennt es auch ein Gewebshormon. Also es kommt im Gewebe vor, ne? Deswegen heißt es so. Es ist im Hista ist ja auch der lateinische Ausdruck für Gewebe, also ein Histamin, ein Gewebsamin. Und wir brauchen das, also es im Körper hat es die Funktion, dass es bei einer Immunreaktion ausgeschüttet wird oder aktiviert wird. Und es dient als Neurotransmitter. Also es sagt dem Körper so, okay, jetzt ist hier Alarmbereitschaft. Na, es dockt sich dann an die Zellen an über Rezeptoren und setzt dann die Immunreaktion im Gange im Sinne von, dass die Blutgefäße erweitert werden und der Blutfluss erhöht wird oder der Blutdruck erhöht wird. Und dann gelangen die weißen Blutkörperchen schneller an den Ort, an den sie gelangen sollen, ne? Unsere Immunabwehr. Das ist so die Idee, die Histamin im Körper hat. Das heißt, bei einer allergischen Reaktion, daher kennen die meisten Menschen das ja auch mit dieses Antihistaminikum, da wird eben Histamin ausgeschüttet, als ne, wir müssen einen Eindringling abwehren, der halt gar nicht da ist. Ne? Das ist ja die fehlgeleitete Immunreaktion, aber da wird eben ganz viel Histamin ausgeschüttet. Ne? Das ist so der Klassiker vielleicht, wo das viele Leute einfach dann, wo man so einen Bezug herstellen kann für viele Menschen. Genau. Und wenn wir eben eine Histaminintoleranz haben, dann ist es erstmal, oder es gibt ja auch den Begriff der Histaminose, ist erstmal eine Bezeichnung dafür, dass zu viel Histamin im Körper ist. Das ist eigentlich erstmal das ist ein Zustand sozusagen, ne, der da beschrieben wird. Also es ist zu viel Histamin im Körper und der Körper kommt mit dem Abbau nicht hinterher. Hat verschiedene Ursachen, aber das werden wir ja bestimmt gleich noch besprechen.
Genau. Leg gleich los. Was läuft da schief? Warum baut der Körper oder wie kommt es zu so einem Überschuss und warum kann der Körper das nicht mehr richtig oder adäquat abbauen?
Also es gibt verschiedene drei Enzyme, die das Histamin abbauen. Ne? Das ist die DAO, HNMT und das MAO. MAO A und B gibt es. Und zu irgendwie ungefähr 70% wird es von HNMT abgebaut. Und DAO ist aber das, was die meisten Menschen auch kennen, weil es sozusagen das ist, was bei den meisten Betroffenen das Enzym ist, was sozusagen vermindert vorhanden ist im Körper oder vermindert eben die Arbeit machen kann. Also diese Enzyme sind dazu da, dass wenn das Histamin ausgeschüttet wurde, das Histamin wird gespeichert im Körper in den Mastzellen. Ja, da wird das gespeichert, dann ist es inaktiv. Und das wird ja gespeichert für den Fall der Fälle, dass wir es brauchen. Und bei einer Immunreaktion wird es dann ausgeschüttet, tut seine Arbeit, ne, dockt an, die Immunreaktion kann super vonstatten gehen und dann wird es durch die Enzyme abgebaut oder inaktiv geschaltet und dann aus dem Körper herausgefördert. Und diese Enzyme, also das DAO ist vor allem in der Darmschleimhaut. Es ist eine enzymatische Schutzbarriere und das hindert, die Enzyme sind auch dafür da, also vor allem eben, wie gesagt, im Darm, dass da kein Austausch stattfindet, also dass das Histamin aus dem Darm, was wir ja über die Nahrung einnehmen können, genau das habe ich vergessen, ne? Also wir haben Histamin im Körper, es wird da hergestellt, wir können aber in sehr, sehr, sehr vielen Lebensmitteln ist Histamin drin, oftmals eine ziemlich hohe Dosis, manchmal eine ziemlich niedrige oder eine normale Dosis. Und jeder Mensch nimmt Histamin zu sich und den meisten Menschen macht das eben nichts, weil es vor allem diese Schutzschicht im Darm gibt, die das Histamin, was wir über die Nahrung einnehmen, daran hindert, dass es eben in den Körper und ins Blutsystem gelangt. das ist ein Faktor, wie sozusagen Histamin zu viel im Körper sein kann, ne, dass wir es über die Nahrung aufnehmen und der Körper es nicht, nicht daran hindert, dass es ins Blut, in den Blutkreislauf gelangt. Das heißt, wir werden sozusagen durch das, was wir essen, vergiftet der Körper sich selber mit zu viel Histamin. Oder die Mastzellen sind übersensibel, überreaktiv und entlassen das Histamin, das körpereigene, was da gespeichert ist, nicht zu einer Immunreaktion, sondern unregelmäßig oder Stress. Ne? Also Stress zum Beispiel kann den Körper auch dazu bringen, eine Art Immunreaktion zu vollziehen und triggert dann die Mastzellen. Ne? Das kann eben sein, dass die Mastzellen durch verschiedene Faktoren getriggert werden und zu viel Histamin entlassen und dann überschwemmt sich der Körper eben mit diesem Histamin selber. Und dann gibt es eben Menschen, oder die meisten Menschen haben zu wenig von den abbauenden Enzymen. Ne? Zu viel Histamin, zu wenig Enzyme und dann haben wir das Problem sozusagen.
Und dann haben wir den Salat.
Ja, so kann man sagen.
Ja. Was sind denn so typische Symptome? Ich weiß, es gibt so unglaublich viele und ich glaube, dass die für jeden sehr individuell sind. Aber was gilt denn so als ganz typische Symptome, die darauf hindeuten könnten?
Ja, es gibt so Schwerpunkte, würde ich sagen. Also das Histamin hat Einfluss aufs Herz-Kreislauf-System. Mhm. Ja, eben, das habe ich ja schon erzählt, eben aus dieser Funktion heraus, dass es da dazu führt, dass die Blutgefäße erweitert werden und der Blutdruck steigt, der Herz, also, ne, der Puls steigt. Da merken es viele Leute. Also viele Leute haben dieses, was ich auch hatte, dass man so Herzrasen bekommt oder diese in Richtung dieser Panikattacken oder dass einem eben schwindelig wird. Das ist ja auch eine Kreislaufreaktion. Mhm. Dann Verdauungstrakt natürlicherweise, ne, also Magen-Darm-Beschwerden. Da gibt es aber auch von bis die unterschiedlichsten, auch wo im Magen da, also wie gesagt, Magen und dann Dünndarm, Dickdarm, gibt es die unterschiedlichsten Dinge. Dann Haut ist auch ein großes Thema. Wie gesagt, das Histamin kommt im Gewebe vor, also es wird da in den Mastzellen im Gewebe gespeichert. Das heißt, wenn es ausgeschüttet wird, dann sehen viele Menschen das unter ihrer Haut, also es gibt entweder rote Flecken, oft auch so im Dekolleté-Halsbereich. Mhm. Gibt ja auch viele Leute, die kriegen solche Flecken, wenn sie aufgeregt sind. Also ich hatte zum Beispiel eine bei mir an der Uni, weil sie das war ganz extrem, immer den Vortrag gehalten hat, hat die solche roten Flecken bekommen. Und das ist eine Histaminreaktion. Gibt auch Leute, die kriegen das beim Rotwein oder beim Alkohol trinken. Das ist auch eine Histaminreaktion dann. Oder man kriegt so ganz viele kleine Pünktchen unter der Haut, sieht dann aus wie eine Allergie. Ne? Ist es ja in dem Sinne auch. Also das Histamin wird dann einfach da ausgeschüttet. Dann die Schleimhäute sind häufig in Mitleidenschaft gezogen, weil das Histamin da eben eigentlich was zu tun hat. Aber wenn eben zu viel ist, dann sitzt es auch da. Ne? Die Nebenhöhlen, aber auch da die Magenschleimhaut, die Darmschleimhaut. Warum es auch viele Frauen haben, ist, dass das Histamin auch unter anderem in den Eierstöcken produziert wird. Mhm. Und dann sitzt es schon da sozusagen in den weiblichen Geschlechtsteilen, Organen. Mhm. Und können wir da leider auch eben Reaktionen, also eng mit hormonellen Zyklusbeschwerden ist es auch häufig verbunden. Also viele haben dazu eben PMS oder Probleme eben mit ihrer Menstruation oder bis hin zur Endometriose.
Okay, also da kann es auch wirken.
Genau, da kann es auch wirken. Mhm. Da hat es eben groß. Das ist auch der Punkt, warum es einfach fast nur Frauen haben, ne? Also die Männerquote der Histamin-Toleranz-Betroffenen ist sehr gering. Mhm. Aufgrund dieser Verbindung, dass Histamin eben auch als Hormon ja wirkt, ne? Also dieser Botenstoff, diese Botenstoff-Informationsaufgabe, die es eben vollzieht, hat eben Einfluss auf Adrenalin, auf Cortisol und auch auf Progesteron, Östrogen, also das sind auch einfach Gegenspieler. Ne? Also Östrogen zum Beispiel erhöht sich durch zu viel Histamin, und zu viel Histamin führt dazu, dass der Körper mehr Östrogen produziert. Also wer, ne, Frauen, die Probleme haben mit einem Östrogenüberschuss, da darf man dann auch immer vielleicht mal ans Histamin denken. Oder der kann das helfen, zum Beispiel eine histaminarme Diät zu machen, dass man das dann, das Östrogen auch runtergehen kann. Oder eben mit Progesteron, natürlichem bioidentischen Progesteron, kann man dann auch dagegen wirken. So, ne? Da kann man dann auch das Histamin wieder, das Progesteron dämmt das Histamin so ein bisschen ein.
Okay.
Also ist eigentlich ganz spannend für mich.
Ja, ganz spannend. Lass uns ein bisschen später noch darüber sprechen, wie das jetzt mit Frauen und den Hormonen ist. Ich finde auch nochmal, was ich in meiner Recherche auch gelernt habe, ist, nur wie du gesagt hast, das Enzym DAO befindet sich vor allen Dingen im Darm, wo es da schon mal eigentlich verhindern soll, dass wir Histamin erstmal da abbauen, ne? Und dass es halt nicht so sehr in den Körper gelangt. Und dann habe ich auch in meiner Recherche herausgefunden, dass es halt wohl sehr auch um, also extrazellulärem Raum, so im Blut vorhanden ist. Und was für mich ganz interessant war, weil ich wusste, dass ich ein Histaminproblem habe, aber diese Symptome, die waren irgendwie nie so richtig, ne, was du auch gerade beschrieben hast. Und dann musste ich immer weiter recherchieren und bin dann auf diese Histamin, ja, keine Ahnung, das HNMT. Gestoßen, und das war genau das, wo sich bei mir die Symptome angesammelt haben, weil dieses HNMT ist besonders in den Zellen, zentralen Nervensystem, Haut, aber auch zum Beispiel, ich glaube, die Lunge war da betroffen, und meine Symptome waren halt immer vor allen Dingen auch, ich glaube, eventuell war dann auch irgendwie so Mastzellaktivierungsprobleme, weil ich hatte das immer auch akut. Ich habe das auch schon gemerkt, wenn ich natürlich viel davon gegessen habe, aber auch wenn ich sehr viel Stress hatte. Immer wenn ich Sport gemacht habe, da ist es bei mir sowas von in die Höhe gegangen. Mir ging es so schlecht, meine Haut. Also ich hatte dann immer ganz starke Akne im Gesicht. Ich habe aber auch auf dem Dekolleté tatsächlich auch noch ein paar rote Punkte bekommen und Pickelchen. Aber mir war immer so, ich werde krank, diese Krankheit bricht aber nicht aus. Also immer so, es würde der Schnupfen kommen, mein Hals kratzt, aber es kommt nie. Und ich war aber trotzdem immer, ich konnte nur schlafen. Ich hatte auch Ängste. Ne? Also das Nervensystem war total irgendwie überhaupt nicht mehr leistungsfähig. Ich hatte Ängste, ich konnte nur noch schlafen, ich konnte gar nichts machen. Und was ich auch festgestellt habe, ich musste auch ständig niesen. Ich habe das genau das mit der Haut, aber ich habe allgemein gemerkt, meine Teilproduktion ist einfach so angeregt worden, dass ich auch ständig, also ich habe mir die Haare gewaschen, die waren eigentlich wieder fettig, und ich kann mich auch noch an so einen Moment erinnern, ich, weißt du, so gerade frisch geduscht, so nach dem Motto, oder du hast heute Morgen geduscht und am Abend kommt dein Freund nach Hause, du fühlst dich hundeelend, du fühlst dich, als wärst du krank, bist einfach nur müde, du hast den ganzen Tag nur auf der Couch gelegen, weil nichts möglich war, deine Haut brennt und sie ist einfach nur gerötet und hat ganz viele Pickel. Und dann sagt er auch mal, sag mal, deine Haare kannst du auch mal wieder waschen. Und du stehst da, wir haben sie erst heute Morgen gewaschen. Es war einfach grauenvoll. Und dann natürlich, wenn du da überhaupt nicht ernst genommen wirst, wird es auch richtig schwierig. Und ich glaube auch, mit der Diagnose ist es schwierig, oder? Kannst du dazu was sagen, wie es diagnostiziert wird?
Ja, das ist sehr schwierig. Also es gibt die Möglichkeit, das über Blut, also im Blut, einen Histaminspiegel zu bestimmen. Es gibt auch die Möglichkeit, DAO im Blut zu bestimmen. Ob man, ne, man kann halt nachweisen, ob man einen Mangel hat oder nicht. Allerdings ist es sehr schwierig und auch wohl nicht sonderlich aussagekräftig, gerade dieser Histaminspiegel im Blut, weil der eben ganz viel damit zu tun hat, was du vorher gegessen hast, wie es dir vorher gegangen ist, ob die Mastzellen jetzt da gerade was, ne, ob du halt einfach Histamin in den Körper gerade, also im Blut gerade vorhanden ist oder halt nicht aktiv sozusagen gespeichert irgendwo, das kann man dann natürlich im Blut nicht sehen. Also da höre ich ganz häufig von Betroffenen, dass sie das sogar haben testen lassen und dann kam da aber kein Ergebnis und sie haben trotzdem Symptome. Und das ist ja dann auch das, wo die Ärzte dann halt das ein bisschen bestätigt sehen, ne? Dass dass es das ja nicht sein kann. Ne? Also ich meine, macht ja auch Sinn. Das ist ja auch dann schwierig irgendwie. Mhm. Die sehen halt, also die viele glauben halt einfach nur, was sie da sehen. Das ist ja auch okay. Und dann gibt es die Möglichkeit, das über einen Stuhltest zu machen, also Darmflora-Status zu bestimmen, weil wir eben Histamin ja auch als Abfallprodukt oder als fäulendes Produkt im Darm produziert wird. Mhm. Also ist ja auch noch eine Möglichkeit, wie man zu viel Histamin haben kann, dass der Darm einfach geschädigt ist oder nicht richtig funktioniert. Ne? Und da zu viel, also die falschen Bakterien vorhanden sind und zu viel Histamin als Abbauprodukt produziert wird und dann nicht genug DAO da ist und die Darmbarriere nicht intakt ist. Und dann geht's alles in den Körper. Und da kann man es nachweisen, das aber auch nicht immer. Also das heißt nicht, also wenn das alles negativ ist, heißt es nicht, dass sie nicht trotzdem eine Histaminintoleranz haben kann. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und das, was du eben auch beschrieben hast, haben ja auch ganz viele, oft haben, also viele Betroffene haben das beides, ne, diese DAO-Darmreaktion, sage ich mal, und dann noch diese Nerven, also im Nerven, zentralen Nervensystem die Störung oder in den Nervenzellen, ne? Also diese innerzelluläre oder extrazelluläre, ob man jetzt, was wollte ich denn eigentlich sagen? So, ja. Also es ist eben sehr schwierig nachzuweisen, ja, weil es auf so verschiedene Arten irgendwo einfach sein könnte. Genau, es kann eben, das HNMT ist ja noch viel schwieriger nachzuweisen, ob man da einen Enzymmangel hat, als beim DAO. Mhm. Und hat aber ja viel krassere Auswirkungen, was du ja auch schon gerade beschrieben hast. Ne? Mhm. Diese auf dieser neuronalen Ebene ist es ja schon nochmal ein anderer Einfluss, den es auf unser Körper einfach auch hat. Es hat ja auch häufig, also ist ja auch im Gehirn, hat das Histamin ja auch eine Aufgabe. Ne? Das Histamin ist da, um einen Wachzustand zu halten, also um uns wach zu halten. Das brauchen wir ja auch, damit wir funktionieren können, wenn wir eben wach sind. Es hindert aber auch die Produktion von diesem GABA, was dann dazu führt, dass eben neuronal gesehen sozusagen eingeführt wird, dass jetzt der Körper in Ruhezustand, ne, dass man jetzt in Richtung Schlaf gehen kann. Und zu viel Histamin hält einen dann auch wach. Also es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ne, sie können nicht schlafen oder es ist sehr schwierig oder sie sind so nervös, aufgeregt. Oder es geht dann auch hin zu so einem Brain Fog, dass man nicht mehr klar denken kann, ne? Dass das Gehirn da einfach so ein bisschen benebelt ist von diesem ganzen Histamin. Und das alles, ja, also genau, wir waren eigentlich beim Testen, ne? Und die tatsächlich mittlerweile, glaube ich, einfachste Art ist zu testen, aber natürlich auf der anderen Seite ist das auch die Art, wie die Ärzte am wenigsten akzeptieren, ist, ne, dass man eine Diät macht, eine histaminarme, freie Diät für ein paar Wochen. Und wenn man feststellt, dass die Beschwerden besser werden, dann kann man zu 99% davon ausgehen, dass die Beschwerden von dem Histamin kommen. Hm. Also in Amerika zum Beispiel ist es mittlerweile auch bei Ärzten, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch eine akzeptierte Diagnoseform, diese Auslastdiät. Bei uns hier ist es noch sehr schwierig. Aber es ist eigentlich die beste Möglichkeit, tatsächlich das nachzuweisen. Ne? Dann weiß ich zwar noch nicht, welches ist mein Enzym, was nicht funktioniert, oder wo ist denn meine Schwachstelle oder so, aber ich weiß, dass Histamin im Körper Probleme macht. Mhm. Und manchen Menschen, je nachdem, wo es herkommt, reicht es ja auch aus, eine gewisse Zeit so eine histaminfreie Diät zu machen, den Darm zu sanieren und dann läuft vieles ja auch wieder rund. Manchmal ist es auch so eine akute Phase von vielleicht zu viel Stress gehabt, zu viel Dinge gegessen, die man vielleicht nicht so gut vertragen hat. Der Darm ist, ne, hat sich selbst oder man hat ihn ein bisschen ruiniert. Und dann kommt das Histamin verstärkt hervor. Ne? Es muss ja nicht immer sozusagen eine Erkrankung die Ursache sein.
Mm. Ja, ich habe auch bei mir festgestellt, im Endeffekt, Klar, ich habe mich um den Darm gekümmert. Das ist ja auch manchmal noch eine spezielle Sache bei Histamin, wo man eventuell aufpassen muss, dass man da jetzt nicht einfach anfängt, ich nehme jetzt mal irgendwelche Probiotika, weil wie du schon gesagt hast, gibt es da auch Probiotika, die eben Histamine tatsächlich produzieren sozusagen, wenn sie irgendwie Futter bekommen. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Was ich auch für mich herausgefunden habe, ist tatsächlich, dass die Nebennieren auch eine große Rolle spielen können. Mhm. Weil ich meine Nebennieren adressiert hatte, also so in Form einer Nebennierenschwäche, hat auf einmal ganz automatisch alles andere irgendwie war weg. Ne?
Auch diese spannend.
Probleme waren weg. Also meine Haut war auf einmal das Reinste überhaupt, wo jeder Hautarzt gesagt hat, also nicht jeder Hautarzt, aber meine Hautärztin hat irgendwann zum Schluss, als nichts mehr geholfen hat, naja, Frau Schulz, müssen Sie sich jetzt auch mal mit abfinden.
Danke.
Ja, ich nur so, okay, danke, ich komme nie wieder. Das hätte noch ein paar Jahre gedauert, aber jetzt so in den letzten Jahren habe ich wirklich festgestellt, sobald ich da was mache mit den Nebennieren, ist das bei mir so viel besser geworden. Und das hängt auch häufig, also wenn man eine Nebennierenschwäche hat, werden oder im größten Teil, ne, wird dann auch diese Histaminprobleme tatsächlich besser. Aber es gibt natürlich auch von der Nebennierenschwäche losgelöst Histaminprobleme. Und da muss man eventuell dann irgendwie noch anders rangehen.
Ja, das ist eigentlich das das Fiese auch ein bisschen daran, dass, dass die Histaminintoleranz dann ganz häufig oder bei den meisten Menschen eher eine Art Symptom ist, ne? Und nicht die Ursprungsproblematik, sondern tatsächlich ein Symptom, was sich einfach daher rührt, dass woanders was nicht stimmt. Ganz häufig eben in einer Form von hormonellem Kreislauf, ne? Also neben den Schwächen ist super spannendes Thema, super, super intensiv mit dem Histaminintoleranz verbunden. Oder im Darm, also über 70%, glaube ich, der Leute haben einen Darm, der, weil er nicht richtig funktioniert oder die falschen Bakterien da die Übermacht haben, ist Histamin sozusagen neben ein Abfallprodukt und dann einfach zu viel da. Und ne, die mit dem Leaky Gut natürlich, ne, wenn dann einfach die Darmschleimhaut nicht mehr intakt ist, dass das Histamin dann alles in den Körper geschwemmt wird. Mhm. Und Autoimmunerkrankungen sind auch ganz häufig ein Thema, ne? Mhm. Dass Autoimmunerkrankungen nicht erkannt wurden oder eine Zeit lang nicht erkannt werden und dann, im Prinzip, wenn man so will, ist es bei mir auch so gewesen, ne? Dass man dann diese Hashimoto festgestellt hat, oder war das Histamin im Eiweiß schon zu hoch, ne? Also das musst du dann einfach auch nochmal extra behandelt oder sich angeschaut werden. Und neben den Schwäche, ja, ne, kam dann bei mir zwischendurch auch noch dazu, weil dann nach der ersten Schwangerschaft hatte ich dann so eine krasse neben den Schwäche noch dazu.
Ja, krass. Wenn du das jetzt, du hast ja schon mit den Hormonen, ne, du hast ja schon das angesprochen, vor allen Dingen das Östrogen, dass das in einem sehr engen Zusammenhang mit dem Histamin wirkt. Kannst du da nochmal ganz kurz drauf eingehen, warum das so ist? Weißt du das?
Das ist eine gute Frage, ne, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob man das weiß, also ob es nur ich nicht weiß oder ob es allgemein so ein bisschen unklar ist. Also man hat festgestellt, oder es ist so, dass das Histamin bei dieser Immunreaktion, die ja dann vonstatten geht, wenn das Histamin eben ausgeschüttet wird und sich an die Zellen andockt, dass dann natürlich als nächster Schritt sozusagen einfach Cortisol ausgeschüttet wird, ein Stresshormon, und Adrenalin ausgeschüttet wird und der Körper dann eben diese ganzen Stresshormone in den Kreislauf bringt. Und deswegen ist klar, dass wenn wir zu viel Histamin haben, sozusagen haben wir auch jemanden, der dauerhaft einfach diese Hormone fordert, also in den Körper, dass sie auch vermehrt produziert werden. Also es kann immer auch sein, wenn wir zu viel Histamin haben, dass die Nebennierenschwäche dadurch entsteht, dass einfach Cortisol die ganze Zeit so gefragt ist als Gegenspieler. Ne? Mhm. Genauso mit dem Adrenalin. Es gibt auch viele Leute, die haben so ein Adrenalin Defizit, also dass einfach das Adrenalin nicht mehr nicht ausreichend produziert wird oder eben einfach viel zu viel im Körper die ganze Zeit vorhanden ist. Also da sehen wir so, also diese auf dieser stresshormonellen Ebene ganz eindeutig eine Verbindung im Zusammenhang. Und wie gesagt, das Histamin hat auf jeden Fall Einfluss oder wird beeinflusst durch die weiblichen Hormone, Östrogen. Also viel Östrogen führt dazu, dass der Körper mehr Histamin produziert. Und wir wissen auch, dass in hormonellen Ausnahmesituationen, sage ich mal, also wie Pubertät, Schwangerschaft, Wechseljahre, dass da es vermehrt zu einer Histaminintoleranz kommen kann oder halt bei vielen Menschen tatsächlich, die dann auftritt. Ne? Also Wechseljahre ist ein ganz typischer Zeitraum, wo das auftritt. Mhm. Und es ist ja auch so ein bisschen, denke ich mir, dass diese typischen Symptome, ne, diese Hitzewallung oder auch viele Frauen kriegen ja da auch diese roten Flecken, oder vertragen gewisse Dinge nicht mehr, können auch bestimmte Klamottenarten nicht mehr anziehen oder so, weil ihnen dann so warm wird. Ich glaube, dass das ganz extrem Histaminreaktionen sind eigentlich. Und dass, wenn diese Frauen in dieser Zeit sich histaminarm ernähren würden, wahrscheinlich die Symptome sehr, sehr, sehr viel weniger wären. Mhm. Und wo waren wir jetzt? Ja. Genau, und wir wissen eben, dass das Histamin in den Eierstöcken unter anderem produziert wird, das heißt sozusagen am Ort des Geschehens vielleicht, mhm, und hat da einfach einen Einfluss. Und es ist ja, ne, es ist auch eine Art von, also ein funktioniert als Hormon. Und wahrscheinlich ist es dann einfach ein Hormonkreislauf, der sich sozusagen gegenseitig bedingt. Mhm. Und wir wissen eben, wie gesagt, das Östrogen nur Histamin als Reaktion hat, als Gegenspieler und Progesteron, mhm, dann aber das Hormon wäre, was das Histamin auch wieder eindämmt oder was vielleicht auch darunter dann leidet, ne, unter diesem Östrogen, Histamin, wir schaukeln uns gegenseitig hoch, so ich mach noch mehr, du machst noch mehr, ist das Progesteron natürlich mit das, was dann auf der Strecke bleibt und was ja auch den meisten Frauen oder immer mehr Frauen oder man immer mehr dahinter kommt, dass vielen Frauen einfach Progesteron fehlt. Ne?
Ich habe auch gelesen, also Östrogen und Histamin, beide brauchen oder haben ganz großen Einfluss auf Kupfer, Zink und B6. Mhm. Und da ist es ja auch so, also zum Beispiel mit Östrogendominanz bringt man ganz viel auch Kupfer, Kupferüberschuss, ne, im Verhältnis zu Zink in Verbindung, mhm, auch B6 und so weiter. Und das sind ja zum Beispiel auch Vitalstoffe, die für den Abbau, mhm, oder für den Histamin Freisetzung oder
absolut, ja,
total wichtig sind. Ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, Zink und B6 ist wichtig für DAO zum Beispiel, aber ich will jetzt gar nichts Falsches erzählen. Weißt du da irgendwie mehr? Genauer?
Ja, also ungefähr so. Ne? Also Vitamin C ist ja wohl einer der wichtigsten Kofaktoren oder für die Enzyme, um das Histamin abzubauen. Mhm. Es ist sogar, glaube ich, so, dass man davon ausgeht, dass auch das Vitamin C Histamin inaktiv schalten kann tatsächlich. Also B6, Zink, was haben wir noch? Magnesium, Calcium sind dann noch so Faktoren, die auch einfach helfen, den Enzymen dabei helfen, das Histamin abzubauen. Ja. Welches jetzt genau auf welches, das weiß ich nicht mehr so genau. Manchmal denke ich dann auch, ob man sich das jetzt alles merken muss. Aber es sind tatsächlich diese Vitalstoffe extrem wichtig, um den Körper zu befähigen, dass die Enzyme einfach stark genug sind oder viel genug sozusagen, um das System abzubauen. Da brauchen wir auf jeden Fall Vitamin C, Zink, Und auch Calcium sagt man ja bei einer Histaminreaktion, also bei einer allergischen Reaktion, ist Calcium auch einfach ein guter Faktor, um den Körper da zu unterstützen, Histamin abzubauen.
Das war immer tatsächlich eine aufgelöste Vitamin-C-Tablette in Wasser, war immer mein so, okay. Mhm. Ich habe gemerkt, das hilft immer relativ gut, aber ich musste auch immer sehr viel trinken. Das war übrigens auch noch ein Symptom, was ich gemerkt habe, wo das HNMT, das wirkt auch sehr auf die Nieren. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum ich so unglaublich viel auf Toilette muss. Mhm. Und besonders, wenn ich diese Phasen hatte, dann musste ich einfach nur ununterbrochen gehen.
Ach schon, ja.
Also bei Vitamin C und viel Wasser trinken habe ich schon immer so, wenn ich im Akutfall war, das war dann so erstmal so, okay, Akutfall, das ist jetzt das, was ich definitiv nehme. Magnesium habe ich auch einen großen Unterschied, ehrlich gesagt, gespürt, was sicherlich auch mit Stress auch sehr zusammenhängt. Wenn man natürlich viel Stress hat, werden nicht nur Magnesium, eigentlich alle Mineralien eher verbraucht und ausgeschieden auch, weil die dann vermehrt auch im Blut vorhanden sind. Wir schwitzen sie aus, wir durch den Urin scheiden wir sie auch aus. Also diese Mineralien finde ich schon mal ein super Tipp. Was könnte man dann oder was macht man dann bei Histaminintoleranz in der Regel? Also du hast schon gesagt, wahrscheinlich viel auch mit der Ernährung.
Ja, das ist, sage ich mal, immer die erste Maßnahme und auch in dem Sinne die wichtigste Maßnahme, dass wir dem Körper nicht noch zusätzlich Histamin über die Nahrung sozusagen zu dem Zustand, den er schon hat, dass nämlich zu viel Histamin da ist und es nicht abgebaut werden kann, einfach als weiterer Trigger immer noch wieder oben, sozusagen oben reingeben in den Körper. Das ist eigentlich unerlässlich, würde ich sagen, für eine gewisse Phase. Bei manchen, je nachdem, was man hat, ne, muss man es länger machen oder in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch für immer. Aber am Anfang sollte jeder, der das diagnostiziert bekommt oder jetzt vielleicht denkt, oh, ich habe Symptome, die könnten darauf hindeuten, diese histaminarme oder Diät sich erstmal ziemlich streng machen und sich wirklich bewusst machen, dass ich das jetzt, je strenger ich das jetzt mache und je konsequenter ich das jetzt mache, umso mehr helfe ich meinem Körper, sich zu erholen, das Histaminfass zu leeren, den Histaminlevel runterzubekommen, vielleicht auch die Enzyme wenn ich dann Vitalstoffe auffülle, hilft es mir, also kann es eben ganz viel dazu machen, dass auch die Enzyme einfach wieder gut besser produziert werden können. Also je strenger ich es jetzt mache, umso mehr habe ich dann am Ende davon. Mhm. Und umso legerer kann ich dann vielleicht später auch dann wieder, kann ich mir dann irgendwie so eine Diät oder so eine Ernährungsform finden, die einfach für mich gut funktioniert. Und also das ist eigentlich das erstmal das Erste, das Wichtigste. Wir müssen unbedingt histaminarm essen und es ist leider total nervig. Also
das ist, weil es so ja nicht viel gibt.
Wegdiskutieren, ja. Ist total nervig, weil es einfach so mega viel gibt und auch so breit und es ja auch echt super schwierig ist, dann irgendwo anders zu essen. Also dass andere Menschen mein Essen zubereiten und nicht ich, dann die Bandbreite, was alles da dann doch leider schief gehen kann, sozusagen, ist leider sehr, sehr groß. Und das ist eine sozial wahnsinnig beeinträchtigende Situation für viele. Oder ich meine, irgendwie finde ich, macht es auch Sinn eigentlich für alle sozusagen. Das nimmt schon so ein Stück Lebensqualität weg. Allerdings kriegt man sie auch, finde ich, ganz doll geschenkt, weil man eben, weil die Symptome ja auch einfach weniger werden. Ne? Die meisten Menschen merken das extrem, wenn sie dann auf diese histaminarme Diät gehen, wie wahnsinnig gut es dem Körper tut und wie die Symptome einfach weniger werden. Und dann sollten eigentlich alle einen Darmaufbau betreiben, weil wir einfach davon ausgehen können, dass so gut wie bei jedem der Darm da einfach in Mitleidenschaft gezogen ist. Also dass es überhaupt zu so einer krassen Histaminreaktion kommen kann, ist, ich sag mal, so gut wie immer, so 80-90%, eben auch einfach eine Darmgeschichte. Wie du schon gesagt hast, da müssen wir ein bisschen aufpassen. dass wir nicht durch die falsche Probiotika-Einnahme dann noch Histamin erhöhen. Das muss auch nicht unbedingt mit einer Probiotika-Einnahme sein. Also viele vertragen es auch einfach gar nicht. Also viele merken, dass auch die richtigen Bakterienstämme da noch zu Reaktionen führen oder dass der Körper es vielleicht, ne, der Darm es vielleicht einfach gar nicht verarbeitet kriegt oder so. Also auch da können wir ja viel über die Ernährung machen, indem wir die guten Bakterien füttern. Und eine Art von Entgiftung sollten wir auch machen. Also wir müssen ja gucken, wie wir das Histamin aus dem Körper raus oder dem Körper helfen, es auszuscheiden. Da können wir über Vulkangestein ganz viel arbeiten und was Histamin bindet. Das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, ne? Oder über andere Formen von Entgiftung, da müsste man sagen, auch da sollte man sich im besten Fall jemanden suchen, der ein bisschen unterstützt, dass man nicht zu viel, ne? Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht zu viel machen. Und wenn wir starke Entgiftungskuren zum Beispiel machen, wird der Körper ja auch einfach überschwemmt noch zusätzlich mit Toxinen oder auch mit zusätzlichen Histamin, was er dann ja auch erstmal wieder abbauen muss und dann gerät er in Stress, ne? Auch da gibt's einfach, darf man ein bisschen vorsichtiger das Ganze machen. Aber sowas wie so ein bisschen ayurvedische Sachen, sowas wie Öl ziehen, ist eine schöne super Möglichkeit. Das werden einfach einmal am Tag sozusagen die Bakterien im Mund reinigt. Einläufe machen manche auch. Kann auch eine gute Möglichkeit sein, um einfach den Darm, die Sachen aus dem Darm rauszuholen, die da vielleicht noch für Fäulnis sorgen. Wie gesagt, Histamin kann ja auch ein Abbauprodukt einfach davon sein. Mhm. Oder entsteht beim Fäulnisprozessen im Darm. Genau, also das sollten wir machen auf dieser Seite. Und dann, was du ja auch angesprochen hast, finde ich auch sehr, sehr wichtig, dieses Thema Stress. Mhm. Na, weil wir eben dieses innerzelluläre Histamin haben mit dem HNMT und auch die Mastzellen. Ne? Die Mastzellen getriggert werden durch einerseits Histaminliberatoren, also das kommt auch häufig, das sind ja auch Lebensmittel, ne? die als Liberatoren dann dazu führen, dass die Mastzellen getriggert werden und Histamin ausschütten. Und das wollen wir natürlich alles verhindern. Ne? Wir wollen alles irgendwie runterkriegen, den Körper zurückfahren, dass kein Histamin mehr getriggert werden muss. Mhm. Und Entzündungen im Körper triggern natürlich Histamin. Ne? Weil, wie gesagt, Histamin ist dazu da, um alle Arten von Angriffen einzudämmen und Entzündungsherde im Körper zu haben, ist natürlich für den Körper eine Art von Angriff oder also eine Immunreaktion findet dann statt. Genau. Und Stress. Ne? Also die Histamin-Liberatoren. Ja, Stress, aber also kann ja auch körperlicher Stress, wie du auch gesagt hast, Sport, also merken ja ganz viele, gerade so Ausdauersport, Sport, der einfach den Herz-Kreislauf-System nach oben treibt, führt immer zu einer Histaminreaktion. Und psychischer Stress, Druck, Zeitdruck, ne, wird ja auch vielen Menschen auch normal, nicht Histamin-Betroffenen wird warm, wenn sie im Stress geraten. Und den Menschen mit der Histamin-Intoleranz, da geht es ja einfach noch weiter. Da kommt dann zudem, dass einem vielleicht ein bisschen warm wird oder man vermehrt schwitzt, kommt dann einfach die Histaminreaktion. Wir können uns dann da auch ganz schnell dann in eine ziemlich starke Reaktion vom Herz-Kreislauf-System geraten.
Man muss es ganzheitlich betrachten.
Das ja, wie eigentlich immer. Das ist ja das, unser Körper ist ein Organismus und jedes Zahnrädchen spielt ineinander. Ineinander ein, ja. Also es geht gar nicht, das losgelöst zu betrachten. Und viele als Therapie jetzt noch, ne, wir reden ja darüber, was man machen kann. Also viele Ärzte verschreiben dann Antihistaminika. Das ist natürlich auf der einen Seite objektiv vielleicht irgendwie Sinn macht. Also weil die Antihistaminika dafür sorgen, dass die Rezeptoren besetzt sind, an die normalerweise das Histamin andockt. Es gibt ja H1, 2, 3, 4 ne, Rezeptoren. Und es gibt auch in dieser Form Antihistaminika, die gegen auf bestimmte Rezeptoren reagieren oder sich auf bestimmte Rezeptoren draufsetzen, die besetzt halten. Das hilft sozusagen den Symptomen und bei Leuten, die wirklich sehr krasse Symptome haben, sehr starke Symptome oder wo die Mastzellen einfach sehr überaktiviert sind, macht das auch für eine gewisse Zeit Sinn. Aber wir müssen eben aufpassen, weil das Histamin, also ja keine Therapie, die das Histamin senkt im Körper. Es ist ja nur die, es wird ja nur das, die Symptome, das Symptom wird ausgehebelt oder die Reaktion wird ausgehebelt, aber das Histamin haben wir immer noch im Körper. Mhm. Und es gibt leider auch, hat man jetzt festgestellt, es gibt halt auch Antihistaminika, die das Histamin sogar erhöhen im Körper. Also die dafür sorgen, dass der Körper mehr Histamin produziert oder mehr Histamin freisetzt. Und wir merken es nicht, ne? Das ist dann das Fiese sozusagen, weil die Symptome ausbleiben, ne? Weil die Reaktion gestört oder unterbrochen ist. Aber das Histamin ist immer noch da. Und das kann helfen, wenn wir dafür sorgen, dass wir es nicht zu lange nehmen, sondern dass wir und auf der anderen Seite natürlich dann Maßnahmen ergreifen, um das Histamin runterzufahren. Und es kann aber eben, bei manchen Leuten ist es auch eigentlich dann das, warum das dann so krass ausgebrochen ist, weil sie eben solche Medikamente genommen haben. Mhm. Auch Antidepressiva ist auch so ein leider sehr typisches typische Werdegang, den ich immer wieder höre von Leuten, die halt deren Histaminsymptome ganz stark eher auf dieses auf dieser neuronalen Ebene zu finden gewesen sind und wenn wir viel Histamin haben, dann kommt eben Unruhe, Schlafstörungen, Nervosität und dann eben diese Panikattacken und Ängste sind ja auch eine Histaminreaktion, eine körperliche Reaktion, die dann zu so einer psychischen Reaktion wird oder zu so einem Wechselspiel dann ist. Ne? Mhm. Und dann gibt es halt viele Leute, die bekommen dann Antidepressiva verschrieben. Und bei den Antidepressiva ist es halt leider auch so, dass das Histamin erhöht wird dadurch. Also dass der Körper aufgrund dessen vermehrt Histamin ausschüttet. Und wenn die Leute dann merken, die merken es aber nicht, ne, weil das Antidepressivum Dinge tut, die diese Reaktion oder diese Symptome unterbinden. Und wenn sie es dann absetzen, dann ist der Punkt da, wo es dann wirklich ganz krass, wo sie dann ganz krasse Symptome haben, ne? weil dann plötzlich das Histamin da ungefiltert sozusagen seine Arbeit tun kann. Mhm. Und dann ist das leider manchmal auch das dann eine Ursache, warum das überhaupt so schlimm geworden ist. Kann sein, ne?
Spannend, ja, total spannend. Ich finde es, also das ist meine Meinung, ne? Wir sind so ein bisschen gepolt von der westlichen Medizin, dass es halt für alles irgendwie die Pille gibt, die das schon richtet. Aber ich finde auch ein Stück weit Selbstverantwortung für den eigenen Körper zu übernehmen und wirklich zu gucken, was ist denn da los, weil es hat meistens wirklich, es passiert nicht einfach nur grundlos und es gibt halt schon auch Auslöser, aber manchmal es ist halt schwierig. Ich bin auch immer, ich musste mir das selbst zusammensuchen und das mag für manche halt echt ein Problem sein, wenn man einfach nicht weiß, wo man gucken soll oder aber es gibt gute Experten auch in Deutschland, die einen da sehr unterstützen können und da bist du ja zum Beispiel auch mit deiner Website, ne, wo wir auch darüber nachlesen können. Und hast du aber vielleicht für uns noch einen Buchtipp zu dem Thema, wo wir vielleicht auch mal zum Einstieg oder auch für Fortgeschrittene uns belesen können?
Das ist tatsächlich sehr schwierig, finde ich. Es gibt viele Bücher über Ernährung bei Histaminintoleranzen. Es gibt viele Kochbücher und wie ernähre ich mich ohne Histamin sozusagen, was ja auch super hilfreich ist, weil viele das tatsächlich eine große Herausforderung ist für viele Betroffene, dass sie so ein bisschen das Gefühl haben, so alles, was ich halt vorher gekocht habe oder wie ich mich vorher ernährt habe, funktioniert jetzt nicht mehr. Mhm. Und da einfach neue Ideen brauchen. Und die histaminarme Küche sozusagen, wenn wir so sehen wollen, ist ja auch eigentlich eine super gesunde Küche, ne? Weil alles muss frisch zubereitet sein, wir dürfen keine Zusatzstoffe essen, Wir dürfen nichts Aufgewärmtes, fertig Gekochtes oder so zu uns nehmen. Es ist eigentlich eine eher Clean Eating, ja, in die Richtung. Das ist eigentlich ganz nett. Aber ja, muss man sich halt einfach an vielen Stellen umstellen. Tatsächlich fällt mir jetzt außer meinem eigenen Buch keine wirkliche Empfehlung ein, muss ich gestehen, was jetzt ein bisschen peinlich ist, aber es gibt gerade im amerikanischen oder im englischsprachigen Sprachraum auch viele gute Webseiten, die natürlich dann auch je nachdem E-Books und sowas geschrieben haben. Es gibt vielleicht... Ich habe es selber nicht gelesen, aber ich weiß, dass es eben, es gibt ja in Österreich diesen, ich nenne ihn immer den Histaminpapst, Dr. Jarisch, oder Professor Doktor heißt sie, glaube ich, Jarisch, der ist in Wien am Klinikum, am Uniklinikum, und der hat viel in dieser Richtung Histamin geforscht und der hat ein Buch geschrieben, wo vor allem dieser Zusammenhang zwischen Vitamin C und dem Histaminabbau oder der vor allem der Verbesserung von Beschwerden oder Symptomen, das hat er vor allem erforscht. Das fand ich echt auch ganz interessant. Es ging da um Seekrankheit. Das ist übrigens auch noch ein spannendes Symptom, finde ich, dass die Seekrankheit auch ausgelöst wird durch zu viel Histamin, was wir im Körper haben. Und wenn wir eben sozusagen anfällig sind für Histamin, dann sind wir auch anfälliger für Seekrankheit. Und das, was ich zum Beispiel erlebt habe, dieser Schwindel, ist auch eine Form von Seekrankheit sozusagen, dass man an Land das Gefühl hat, also Menschen, die viel auf dem Wasser sind, oder vielleicht hat man selber auch schon erlebt, wenn man eine Zeit lang auf dem Wasser ist und man geht dann vom Wasser runter, dann wackelt der Boden.
Ja.
Und das ist das, was ich erlebt habe, ohne dass ich auf dem Wasser gewesen bin. Und das ist tatsächlich auch, das kann auch dieses Histamin sein, was dann im Gehirn, also neuronal, diese Störung, diese Behandlungsstörung eigentlich ja bringt. Und das ist aber ja so krass, weil man das ja einfach fühlt. Das ist ja immer mit dieser Wahrnehmungsstörung, man denkt so, ich bilde mir das ja nicht ein, weil ich fühle es ja, ich spüre es ja, ne? Der Boden wackelt. Aber er wackelt halt eben nicht. Und der eben mit Menschen, die akut sozusagen in dieser Seekrankheit waren, akut diese Symptome hatten, wie Schwindel, auch Gleichgewichtsstörung und Übelkeit. Und der hat ihnen Vitamin C gegeben und die Symptome sind weniger geworden. Mhm. Allein sozusagen dadurch, durch hochdosiertes Vitamin C. Und da hat er ein Buch geschrieben, was ich keine Ahnung habe, was heißt.
Das machen wir auf jeden Fall raus. Ich werde das verlinken. Wir werden es rausfinden. Aber das ist ganz interessant, ich habe auch letztens erst, vorgestern, ich weiß gar nicht mehr wo und in welchem Rahmen, aber ich habe das wirklich gelesen, dass halt auch früher die Männer, die halt auf See waren, auch einen Vitamin-C-Mangel hatten. Mhm. Einfach, weil man da halt nicht die richtige Nahrung auch hatte.
Ja, spannend.
Ganz spannend. also das werden wir verlinken. Ich werde auch dein Buch verlinken, auf jeden Fall.
Es gibt übrigens... Nur um es kurz zu erzählen, es wird eine Neuauflage geben und zwar auch ein gedrucktes Buch, weil ich es immer wieder gefragt werde, momentan gibt es ein E-Book und die viele Menschen, ich selber auch, haben halt lieber ein gedrucktes Buch in der Hand und es wird jetzt über Print on Demand passieren, noch die nächsten, spätestens bis Anfang Dezember, damit man sich es dann zu Weihnachten schenken lassen kann, wird es auf jeden Fall geben.
Oh, super. Ja, sehr toll. Ja, verlinken wir auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch drei kleine Fragen am Ende für kurze Antworten. Wenn du eine Sache benennen könntest, die wir heute schon für unsere Gesundheit oder für ein gesünderes Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das?
Ich würde sagen, Stressmanagement. Ja. Zu lernen, dass stressresistenter zu werden und mit Stress umgehen zu lernen. Das wäre für mich persönlich die wichtigste Sache.
Ja, auf jeden Fall. Eine Sache, die wir für ein erfüllteres Leben in allen Lebensbereichen tun können. Eine Sache.
Mindset-Arbeit, ja, zu lernen, dass meine Gedanken meine Gefühle bestimmen Also dass Gefühle nicht einfach so auftreten, sondern tatsächlich Reaktionen sind von meinen Gedanken. Dass das zu lernen oder sich bewusst zu machen, und da können wir ganz toll arbeiten mit so Sachen wie Dankbarkeitsübungen oder eben Journaling, Fragen, ne, und unsere Gedanken einfach zu hinterfragen und zu gucken, so ist die Wirklichkeit, ist es wirklich so, wie ich es wahrnehme, oder kann ich es auch anders wahrnehmen, oder kann ich meinen Gedanken verändern? Und da können wir zaubern, sag ich mal. Da kann wirklich einfach so viel passieren, und das Leben kann von einem Tag auf den anderen einfach anders aussehen, ne, und erfüllter sein, weil es tatsächlich am Ende des Tages eine Wahrnehmungssache ist, ob wir es erfüllt wahrnehmen oder nicht. Ui. Ob wir uns erfüllt fühlen oder nicht.
Jetzt wird es aber unbedingt, Kinder sind wach geworden bei dir.
Ja, bei mir sind sie ein bisschen.
Noch eine oder zwei kurze Fragen. Was können wir für ein weiblicheres Leben tun?
Eine Sache. Ein weiblicheres?
Mhm, dieser Podcast ist ja für Frauen.
Ja, voll. Nee, ich wollte noch wissen, ob ich es richtig verstanden habe, weil ich gerade hier los, was los. Ein weibliches Leben, das ist eine schöne Frage. Was machen wir denn? Ich denke, es ist auch eine gewisse Einstellung oder eine Haltungssache vielleicht, die wir einnehmen dürfen, uns einfach bewusst zu machen, dass wir Frauen sind und dass wir anders oder Dinge auch anders machen dürfen als unsere männlichen Mitmenschen. Und da darf man sich vielleicht bewusst machen, dass wir halt tatsächlich in einer sehr männlich geprägten Welt leben, in unserer Gesellschaft. Und wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass wir es gerne anders machen würden, dann dürfen wir es machen, weil der weibliche Weg oder die weibliche Art, ne, zu fühlen, zu denken, zu sein, zu leben, anders ist. Und ich glaube, dass wir das halt absolut so als Gesellschaft, als weiblichen Teil der Gesellschaft halt verloren haben oder es uns auch abtrainiert haben oder uns abtrainiert wurde, uns auf unsere Intuition zu beziehen oder zurückzubesinnen, ne, auf uns, unser Gefühl, was eigentlich immer recht hat, wenn wir es zulassen. Das ist vielleicht unsere weiblichste Seite, finde ich so.
Ich gebe dir recht.
Ja. Gefühl, ne, und da Wahrheiten drin zu sehen.
Gibt es denn etwas, was wir für dich tun können?
Oh, das ist ja eine süße Frage. Was könntet ihr für mich tun? Ja, vielleicht das. Ich möchte gerne, dass Frauen wieder lernen, sich auf sich selbst zu verlassen und Dinge anders zu machen, Dinge so zu machen, wie sie das Gefühl haben. Und vielleicht, wenn du jetzt zuhörst und zweifelst, ob es richtig ist, vertraue deiner Intuition. Ja, lass dich führen zu lassen von dieser sehr eigenen weiblichen Kraft, die wir haben. Und das ist überhaupt gar keine Schwäche. Im Gegenteil, ich unsere größte Stärke, die wir haben können, eben unser Gefühl, gefühlvoll zu sein.
Ja.
Das wäre vielleicht meine. Ja, würde mir wahnsinnig gut gefallen. Das ist meine Botschaft.
Mir auch, super schön. Wo können wir dich dann finden? Sag uns das gerne nochmal kurz.
Ja, ihr könnt mich finden auf meiner Webseite Leben mit ohne, immer mit Minus. Leben-mit-ohne.de. Oder über Instagram, auch Leben mit ohne. Und ich habe noch einen anderen Instagram-Account, meinen Privat. Business Coaching Account. Auch da freue ich mich wahnsinnig, wenn ihr mich da findet. Unter meinem eigenen Namen bin ich da auf Instagram. Nora Hodanke. Du verlinkst das bestimmt, weil das ist ein bisschen ein schwieriger Nachname, den kann sich aber keiner merken. da freue mich riesig über Austausch, ne, über Anschriften, über Zusendungen per E-Mail, per Instagram Messenger oder wie auch immer. Einfach sehr in Kontakt zu kommen mit anderen Frauen.
Ja, auf jeden Fall verlinke ich alles und auch dein Buch, was bald
ja, gerne.
In Printform kommen wird. Sehr schön. Dann
ja,
danke ich mich bei dir für das wundervolle Gespräch. So viele Infos. Ich fand es super spannend, super interessant.
Und schön, vielen Dank. Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Wow, Wahnsinn. Ich fand dieses Gespräch so toll. Mich interessiert das ja auch noch brennend und ich fand es einfach auch nochmal so schön zu hören, was jemand, der sich halt wirklich auch intensiv damit beschäftigt hat, die ganzen Zusammenhänge da besser versteht, als ich es vielleicht auch noch tue. Ich muss auch nämlich ehrlich gestehen, ich habe mir das alles selber zusammengesucht. Ich habe mir das alles selber zusammengesucht und das ist mühsam gewesen. Und heutzutage kann ich aber sagen, dass für mich das schon so, so viel besser. Also ich spüre immer noch an Tagen, wann ich mal ein bisschen zu viel hatte, aber es macht sich nicht mehr so bemerkbar, wie ich es im Interview erwähnt hatte. Ne? Dass meine Symptome waren halt wirklich ganz, ganz krass, wenn ich das ganz krass hatte. Das ist heute nicht mehr so. Ich merke das halt nur noch, dass ich tatsächlich sehr häufig auf Toilette gehen muss und ich auch irgendwie so ein bisschen so ein Brennen im Gesicht, so ein Spannen im Gesicht fühle. Das merke ich schon, aber es ist halt bei weitem nicht mehr so, wie es früher der Fall war, wo wirklich Ausnahmezustand bei mir ausgebrochen ist und ich gar nichts machen konnte, weil ich mich so krank gefühlt habe, so schlapp gefühlt habe. Das kann wirklich das Leben ganz, ganz, ganz stark beeinflussen und es war einfach nicht schön. Und ich hoffe, dass dir dieses Interview auch ein wenig neue Impulse gegeben hat und ja, auch Dinge, wo du noch mal hinschauen könntest, was deine Rolle spielen könnte, damit du das auch für dich in die Hand nehmen kannst und nicht irgendwie, wie zum Beispiel bei Noah, dass der Fall war, von Arzt zu Arzt rennst und da nichts bei rauskommt. Vielleicht ist das etwas, wo es sich lohnt, mal ein bisschen Zeit zu investieren, ein wenig zu recherchieren oder auch den passenden Experten dazu für dich zu finden. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes, die Bücher, die wir genannt haben, die Seite und das Profil von Nora. Und ich packe auch noch ein paar Extras mit da rein. Zum Beispiel gibt es im Internet eine ganz, ganz tolle Lebensmittelliste, wo du schon mal sehen kannst, da gibt es viel Histamin in bestimmten Lebensmitteln oder wenig Histamin oder was sind Histamin-Liberatoren, damit du das schon mal weißt. Eine ganz, ganz tolle Liste. Und dann gibt es auch eine ganz tolle Website, die ich dir verlinke, wo ich auch schon mal ganz viele Infos für mich rausziehen konnte. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich freue mich darüber wirklich, wirklich sehr. Das würde mir auch sehr helfen oder uns sehr helfen, ja, also dir und mir, dass wir noch mehr Frauen mit diesen Themen erreichen können, mit diesem Podcast erreichen können. Und wenn du Fragen hast oder Anregungen, was du vielleicht mal im Podcast besprochen haben möchtest oder welchen Experten du dir hier gerne wünschen möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail oder schreib mir unter den heutigen Instagram-Post unter juliaschulz.coaching. Da kannst du mir das alles schreiben und ich freue mich auch über den Austausch, was du über diese Folge denkst. Und natürlich, wenn du Fragen auch an Nora hast, da kannst du auch unter diesem Post sie gerne verlinken oder du schreibst dir gerne sofort direkt. Und ja, jetzt wünsche ich dir aber noch einen wundervollen Tag oder Abend, wann immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Fühl dich umarmt, deine Julia. So, bevor du jetzt hier den Podcast ausschaltest, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar hast du vielleicht, wenn du hier reingehört hast, ja Probleme mit deinem Zyklus. Dein Zyklus ist vielleicht sehr unregelmäßig, du hast sehr lange Zyklen, vielleicht hast du auch gar keine Zyklen, vielleicht hast du irgendwie einen Zyklus, aber gar keinen Eisprung da drin, vielleicht hast du mit deiner Menstruation Probleme, vielleicht ist sie sehr stark, vielleicht sehr schwach. Und hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist 4 Haupthormondysbalancen gibt. PCOS, hypothalamische Amenorrhoe, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter diesen Zyklusproblemen, hinter deinem Zyklusproblem stecken könnten. Und ich habe einen Online-Test entwickelt, der ist komplett kostenlos, der kostet dich 0 Euro, den du einmal für dich ausfüllen kannst online und dann eben ganz bequem in dein E-Mail-Postfach die Hormonstörung oder die Hormondysbalance
das Ergebnis bekommst, was auf dich wahrscheinlich eher zutrifft, um dich eben in diese richtige Richtung zu stupsen. Denn es ist so wichtig, dass wir wissen, was liegt denn eigentlich hinter meinen Zyklus-Disbalancen? Warum bleibt mir eine Periode aus? Die Ursachen können so unterschiedlich sein, aber je nachdem, was wirklich die Ursache ist, dürfen wir auch immer ein bisschen anders daran gehen. Ja, das heißt, wenn ich PCOS habe, dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amenorrhoe-Dinge tue. Ja? Oder wenn ich eine hypothalamische Amenorrhoe-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei PCOS mal lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung, ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich drücken, ja, weil das einfach nicht die richtige Herangehensweise ist. Und deswegen habe ich diesen Zyklustest entwickelt, damit du für dich wirklich mal in die richtige Richtung gestupst wirst und da wirklich nochmal intensiver reingehen kannst und dass du endlich mal ein besseres Gefühl dafür hast, worum geht es ja eigentlich bei mir? Ja, worum geht es ja eigentlich? Warum ist mein Zyklus vielleicht nicht gerade so rund? Und ja, das findest du auf meiner Website juliaschulz.net/zyklus-test oder du gehst einfach auf die Startseite meiner Website, da einfach auf den Hormontest klicken und wie gesagt, der kostet dich wirklich 0 Euro. Du kriegst das Ergebnis ganz easy peasy in deinem Mailpostfach und das ist einfach ein gratis Angebot von mir für dich, damit du einfach ein bisschen besser in die richtige Richtung gelenkt werden kannst, weil ich weiß ganz persönlich, wie es ist, wenn man alles Mögliche versucht, aber eben nicht die richtigen Dinge und man einfach nirgendwo ankommt und landet und der Zyklus einfach nicht besser wird, sondern irgendwie gefühlt immer nur schlimmer. Deswegen schau da rein, juliaschulz.net/zyklus-test und ich schreibe es dir auch nochmal in die Shownotes und ich freue mich, wenn du da einmal vorbeischaust und für dich diesen Test, ja, einfach mal machst und für dich ein bisschen mehr in die richtige Richtung gestupst wirst.